Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Constanze Becker und Janusz Torp lesen die fünfte von sechs Folgen mit Erzählungen von Serhii Shadan aus seinem Band Keiner wird um etwas bitten, in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Kultur ist für Ukrainer keine Unterhaltung, sondern vor allem eine soziale Komponente, hat Serhii Shadan kürzlich in einem Interview mit dem Heute-Journal gesagt. Und so wird bei allen kulturellen Veranstaltungen für die Armee gesammelt, denn sie braucht Unterstützung und Hilfe. Die identitätsstiftende Rolle der Armee für die ukrainische Gesellschaft ist immens und so hat sich auch Serhii Shadan im Frühjahr 2024 freiwillig zur Armee gemeldet. Nach seiner Grundausbildung hat er 2 Monate lang in einem Unterstützungsbataillon gedient. Seitdem arbeitet er in einer innovativen Brigade für Kommunikation und Medienarbeit, wo er auch ein Frontradio aufgebaut hat. Die Begegnungen mit den Menschen in seiner Zeit als aktiver Soldat sind in seine Geschichten eingeflossen. Hören Sie Der große Zeiger und die Titelgeschichte Keiner wird um etwas bitten.
Der große Zeiger. Er ist über 40 und mag sein Alter, redet gerne über sich selbst, trägt jetzt Brille. Wenn er sie absetzt, wirkt er nicht mehr respektabel, so als schaue er ins Leere und sähe dort nichts. Deshalb setzt er sie nie ab. Er ist im Anzug gekommen, wie zu einem besonderen Anlass, einem Geburtstag zum Beispiel oder einer Totenfeier. Jedenfalls besitzt er nur den einen Anzug, weswegen er annimmt, dass man ihn selbst auch in diesem Anzug begraben wird. Und dann noch die Armbanduhr, mechanisch verschlissen. Den großen Zeiger sieht er gut, den kleinen weniger. Deshalb betrachtet er die Zeit als etwas eher Unbestimmtes. Der Zeiger bewegt sich und gut ist. Hageres Gesicht, kurze Haare, eine Narbe am Kinn, darum trägt er auch Bart. Früher, vor dem Unfall, als da noch keine Narbe war, trug er keinen Bart. Sie ist an seinen Bart nicht gewöhnt, deshalb schaut sie ihn an wie einen Fremden. Ein völlig anderes Gesicht, völlig andere Augen. Alles ist anders. Sie hat ihn 5 Jahre nicht gesehen und darüber nicht nur ihn vergessen, sie hat auch vergessen, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll. Und dann noch diese Brille, als habe er sie einem alten Mann abgenommen. Aber den Anzug hat sie sofort erkannt, den hat damals sie gekauft. Sie selbst hat sich auf sein Kommen nicht besonders vorbereitet, trägt ihre Hausjeans, einen Pullover, die Haare mit einem Gummi zurückgenommen, hat überlegt, sich zu schminken, ist dann wütend auf sich selbst geworden. Vor 5 Jahren, da hätte sie sich schminken sollen. Überhaupt hat sie versucht, nicht zu viel nachzudenken, einfach diese Zeit miteinander verbringen. Miteinander wird es leichter sein, vor allem aber miteinander wird richtig sein. Diesen Morgen müssen sie beisammen sein. Genug damit, dass sie 5 Jahre nicht geredet haben, so als wären sie keine Familie. Einmal alle 5 Jahre kann man es sich erlauben, die Welt nicht mit Flüchen zu überziehen. Aber Schminken ist dafür nicht obligatorisch. Er ist um 7 Uhr früh gekommen, wie verabredet, hat misstrauisch gegrüßt, in den Flur gelugt, wie in eine Falle. Sie aber grüßte lächelnd zurück, küsste ihn sogar beiläufig irgendwo auf den Bart, wonach er endlich verstand, dass heute nicht gestritten würde. Höchstens vielleicht später. Setzte sich, akzeptierte etwas zu enthusiastisch den Kaffee, den sie anbot, und bedauerte es gleich darauf, erinnerte sich an sein Herz, die Ärzte, die Tabletten, die er jeden Morgen abzählte, wie ein Bettler die Kopeken, gewissenhaft, pingelig. Sie machte sich in der Küche zu schaffen, demonstrativ, um zu zeigen, dass sie sich nicht fürchtete, ihm nahe zu kommen, nicht fürchtete, mit ihm allein zu bleiben. Sie wollte zeigen, dass sie sich überhaupt nicht fürchtete, dass die Angst in der Vergangenheit lag, irgendwo dort, vor 5 Jahren, in einem anderen Leben, als alles, was war, zerbrach und stattdessen etwas völlig Neues begann. Nicht sehr schön, aber unausweichlich. Deshalb machte sie sich zu schaffen, klapperte mit Geschirr, hielt aber sofort inne und schaute ihn vielsagend an. »Es ist noch ganz früh, du verstehst. Lass uns keinen Lärm machen.« Er rückte seine Brille zurecht und stimmte zu. »Lass uns keinen Lärm machen, natürlich. Es ist noch früh, erst kurz nach 7.« Er stellte fest, dass sie sich immer noch die Haare färbte und merkte, dass ihn das nicht besonders störte. Generell verstand er nicht richtig, wie offen er sein konnte, wie er sich überhaupt geben sollte, vornehm zurückhaltend oder aufrichtig. Ab und zu warf er einen Blick auf den großen Zeiger seiner Armbanduhr, der sich langsam bewegte, zäh. Ich warte, bis es 9 ist, dachte er, und Schluss. Keine Minute länger. »Wie geht es dir?«, fragte er schließlich. »Geht so«, antwortete sie ehrlich. »Ich bin erschöpft.« »Ich auch.« »Nach diesem letzten Jahr sind alle erschöpft«, fügte sie hinzu. »Ich weiß.« »Als es anfing, im letzten Winter, da wusste ich einfach nicht, was tun. Ich habe sofort alles gewusst, vom ersten Tag an. Es ist alles ganz einfach.« Er wartete. Sie fragte nicht nach. Da begann er zu erzählen, wie er in den ersten Tagen allein in seinem Treppenaufgang geblieben war, wie alle wegfuhren oder in die Metro übersiedelten, wie sie ihm die Schlüssel daließen, zum Blumengießen, Katzenfüttern. Aber diese verdammten Katzen hatten Angst vor ihm, versteckten sich vor ihm in Schränken und unter Sofas, verschreckt, hungrig, eigenbrötlerisch. Er erzählte, wie er und die Katzen sich, als es krachte, in den Fluren versteckten, wie er ihre Stimmen hörte, hysterisch, durchdringend, wie er ihnen in der Dunkelheit etwas zurief und versuchte, sie zu beruhigen, selbst aber seine eigene Stimme fürchtete. Dann erzählte er von dem Hund, dem Schäferhund, den die Nachbarn zurückgelassen hatten, ein junges, verliebtes Paar. Sie sagten, sie hätten Angst, dass er nicht durchhalten, auf dem Weg sterben würde. Umso mehr, als sie planten, mit dem Zug wegzufahren, und wie könnten sie ihn da mitnehmen? »Er ist ruhig«, sagten sie, »alt und ruhig, nicht einmal beißen kann er, womit denn auch?« »Also gehe ich morgens zu ihm, um ihn auszuführen, und kann nicht verstehen, was mit ihm nicht stimmt. Er sitzt mitten in der Küche, schaut mich an, aber ich merke, dass er mich nicht sieht, dass er etwas Eigenes sieht. Ich erschrecke, rufe seine Besitzer an, frage, was ist mit ihm? Er ist blind, sagen sie, blind vor Angst. Als alles anfing, da wurde er blind. Aber er ist gutmütig, sagen sie. Er sieht sie bloß nicht. Er sieht nicht, wie sie sind. Und eines Abends gehe ich mit ihm raus in die Dunkelheit. Da knallt es und schlägt ein. Der Hund dreht durch, rennt zwischen die Bäume, durch den Torbogen, hinaus auf die Straße. Ich hinterher, rufe ihn, höre, irgendwo atmet er, sieht mich aber nicht, kommt nicht her. Und ich sehe ihn auch nicht. Nicht einmal mit dieser verdammten Brille sehe ich ihn. Und so verharren wir beide in der Dunkelheit. Zwei Blinde hören den anderen atmen und können einander nicht finden. Sie nickte abwesend, konnte sich nicht auf das konzentrieren, was er erzählte. Eigentlich alles ganz einfach. Diese ersten Tage vor einem Jahr, die Panik, die in die Lungen floss und einen nicht atmen ließ, die Schwärze, durch die hindurch man nichts erkennen konnte. Sie erinnerte sich sehr gut an diese Wochen, erinnerte sich, wie die Angst der Apathie wich und die Verzweiflung der Ironie. Aber sie wollte nicht daran denken und reden wollte sie schon gar nicht davon. Sie betrachtete ihn, sah, wie er verzweifelt auf den Uhrzeiger schielte, als fiebere er dem Ende eines Spiels entgegen, bei dem er knapp in Führung lag. Betrachtete ihn und erinnerte sich, wie sie vor 10 Jahren waren, wie sie versuchten, sich gegenseitig zu zerstören, wie leicht sie in Streit gerieten und wie sorglos sie einander vergaben. Sie erinnerte sich, wie sie damals lebten. Wie eigentlich? Ihre Küche, die, in der sie jetzt saßen, ging nach Osten. Hier war es morgens immer sonnig, daran erinnerte sie sich gut. Es gab viel Sonne. Im Winter schien sie gleichmäßig über den Dächern. Im Sommer hing sie zwischen den Ästen der Bäume und versuchte, sich zu befreien, wie ein Vogel aus dem Käfig. Und da stehen diese Bäume immer noch vor dem Fenster. Älter, aber genauso hoch und verzweigt. Sie stehen da, sind nirgendwohin verschwunden. Aber Sonne ist keine. Sie ging sogar zum Fenster, um nachzuschauen. Keine Sonne. Die verstaubte Junistraße, das Haus gegenüber, die Fenster schon seit dem letzten Jahr mit Spanplatten vernagelt, als die Stadt besonders intensiv beschossen wurde. Die Trambahngleise, mit Gras zugewachsen, alles ist klar zu erkennen hinter dem üppigen Grün, alles bleibt nahe, sichtbar, aber irgendetwas fehlt, vergeht, dahinter taucht Leere auf. Und das, was er erzählt, klingt auch leer, hohl und substanzlos, als spräche er von Dingen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Er spricht mit Überzeugung, aber die Dinge werden davon nicht realer. Er merkte, dass sie ihm nicht zuhörte und aus dem Fenster schaute, verstummte, angespannt. Sie wandte sich ihm zu, 8:30. Die Zeit bewegte sich langsam, wie ein alter Mensch, der aus der Apotheke kommt. »Wann musst du gehen?« »9:00. Kannst du nicht länger bleiben?« »Die Arbeit ruft.« »Er ist 12:00 gekommen, hat sich spät schlafen gelegt. In ein paar Stunden wird er wieder abgeholt.« »Ich verstehe.« »Ich dachte, es wäre gut, wenn ihr ein bisschen Zeit miteinander verbringen würdet.« »Ja.« »Wie lange hast du ihn nicht gesehen?« »Seit dem letzten Winter habe ich ihn nicht mehr gesehen. Damals, in den ersten Tagen, haben wir uns getroffen, aber irgendwie nur kurz. Ich hatte es eilig. Er war auch irgendwohin unterwegs.« »Ja, in den Krieg. Lass gut sein.« »Entschuldige. Er wollte, dass du kommst.« »Ich bin gekommen.« »Wollte, dass ich ihn wecke, wenn du kommst. Hat gesagt, dass er dann im Auto weiterschläft.« »Wie ist er? Hat er sich verändert?« »Ja, ganz erwachsen ist er geworden. Kaum da ist er in sein Zimmer gegangen, saß da, ohne das Licht einzuschalten. Vielleicht aus Angst, dass sich etwas verändert hat. Aber es ist alles, wie es war. Erinnerst du dich an sein Zimmer?« »Ja.« »Unglaublich erschöpft ist er.« »Klar. Wann kommt er wieder?« »Wer kann das wissen? Gut, dass er sich wenigstens jetzt frei machen konnte.« Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie wusste es, wollte aber nicht streiten. »Also was jetzt?« fragte sie. »Soll ich ihn wecken?« Er schaute wieder auf die Uhr, versuchte zu verstehen, wie lange er schon über all das nachdachte, es leugnete, ignorierte. Erinnerte sich, wie sie sich getrennt hatten vor 5 Jahren. Erinnerte sich, wie wütend er später auf sie war, nach dem Unfall, als hätte sie ihn zum Rasen gezwungen. Erinnerte sich, wie wütend er auf den Jungen war. Fragte sich, wie lange das noch dauern würde. »Lass ihn schlafen. Ich warte noch. In seiner Kaserne kann er bestimmt nicht ausschlafen. Machst du uns einen Tee?«
Keiner wird um etwas bitten. Es hieß, dass die Ausgangssperre am Unabhängigkeitstag rund um die Uhr gelten würde. Die Stadt würde wahrscheinlich beschossen werden. Besser, das auszusitzen. »Ein freier Tag?« fragte Artem. »Ein freier Tag«, stimmte Softy zu, »für normale Menschen. Ich muss eine Fuhre in einen Vorort bringen, als Gefallen für irgendwelche Kinder. Dann warten die Kinder halt einen Tag. Es geht um eine sozial schwache Familie. Wer hätte das gedacht? Ich kann auch allein fahren. Kannst du?« Sie saßen im Wohnzimmer vor dem toten Fernseher am leeren Tisch, scrollten durch die Nachrichten. Dieselben Nachrichten, dieselben Videos, dieselbe Statistik. Düster, endlos. Ab und zu stießen sie auf etwas Lustiges, lasen es sich vor, nickten. Ja, wirklich lustig. Vor dem Krieg hatte Softy hier zu renovieren begonnen. Im Schlafzimmer fing er an, schob die Möbel zusammen, riss die Tapeten herunter, beschaffte Material. Dann kam der Krieg. Seine Familie reiste aus, er blieb allein. Die Wohnung war mehr oder weniger sicher. Erdgeschoss, Altbau, nicht weit weg vom Zentrum. Bisher hatte es hier nicht eingeschlagen. Daher kamen manchmal Gäste und blieben über Nacht. Entsprechend einfach waren die Verhältnisse. Die Wohnung erinnerte an einen Hostel, in dem schon lange niemand mehr für die Übernachtung bezahlt hatte. Das Schlafzimmer blieb abgerissen und vollgestellt, daher drängten sich alle im Wohnzimmer. Ein großes Klappsofa voller Schlafsäcke, ein paar Schlafsäcke auf dem Boden, darauf Decken, Kissen, dazu der Tisch, der Fernseher, dessen Fernbedienung schon im Frühjahr verloren gegangen war, ein Bücherregal ohne Bücher, Töpfe mit vertrockneten Pflanzen. Manchmal war es hier gemütlich, meistens aber einfach unerträglich. Spätabends meinte Softie plötzlich, es wäre Zeit, Essen zu machen. Nicht doch, versuchte Artem ihn zu stoppen. Wer braucht das denn? Aber Softie war schon in der Küche, klapperte mit den Schüsseln im Kühlschrank herum, holte alte Lebensmittel heraus, säbelte mit dem Messer am trockenen Brot. Softie gefiel so ein Haushalt, wenn man den Müll nicht raustragen musste, weil es keinen gab. Alle hatten sich schnell und schmerzlos an die neuen Regeln gewöhnt. Einen Platz zum Schlafen finden, nichts wirklich planen, mit niemandem groß etwas verabreden. Schlafen konnte man im Schlafsack, Shampoo brauchte man kein eigenes, essen konnte man alles. Zeit gab es so viel wie Luft zum Atmen. Solange es etwas zum Atmen gab, solange gab es Zeit. Alles andere schien viel weniger zwingend und notwendig. Zerbrochene Vorstellungen von Alltag, der veränderte Atem der Stadt, die dichte Luft eines müden Augusts. Die Nacht kam, es war still, als hätten die Leute im Haus Angst, ihre Gegenwart zu zeigen. Das Abendessen blieb unangerührt und wurde kalt. Sie gingen noch einmal die Nachrichten durch und legten sich schlafen, jeder in seinen Schlafsack. Vereinbarten, nicht früh aufzustehen. Ein freier Tag, nichts Besonderes zu tun, der ganze Tag unverplant. Sie erwachten um 6. Eine Zeit lang taten sie noch so, als schliefen sie. Schließlich hielt es der Erste nicht mehr aus, griff nach seinem Telefon, man konnte aufstehen. Softie setzte Teewasser auf. Dann warteten sie lange, bis der Tee abkühlte, schauten auf die heißen Tassen wie auf ein Problem, das sich jemand für sie ausgedacht hatte. Um 9 hielten sie es nicht länger aus und fuhren los. Softie setzte sich ans Steuer. Artem setzte sich daneben, warf einen prüfenden Blick nach hinten in den Bus, eine alte Decke, Winterschuhe auf dem Boden, Kartons mit Hilfsgütern. Die hohen Bäume machten den Morgen frisch, der Tag versprach lang zu werden. Menschen waren keine unterwegs, aber man konnte sie sicher ausmalen. Sie fuhren auf die Straße, bogen an der Kreuzung links ab, erreichten den Boulevard. Anspannung und Leere. Die Ampeln funktionierten nicht. Keine Menschen. Artem ertappte sich bei dem Gedanken, dass er die Stadt noch nie so leer gesehen hatte. Wie oft war er schon nachts unterwegs gewesen, gegen Morgen, vor allem als Student, als er kein Geld für ein Taxi hatte. Aber selbst da war man dauernd auf einsame, verängstigte Passanten getroffen, Hausmeister, Hundehalter. Trotz allem hatte man menschliche Wärme gespürt, ihren Atem. Jetzt aber war es absolut seltsam und beängstigend, die unter der Augusthitze brütende Stadt, das gleißende Panorama des Boulevards, der von der Sonne ausgebleichte Himmel am Horizont, das üppige Grün der Alleen und dabei keine Stimme, keine Bewegung, als hielten sich alle Passanten, alle Einwohner der Stadt, Erwachsene wie Kinder, hinter den Bäumen versteckt, als spielten sie ein nur ihnen bekanntes Spiel, verbargen sich und hielten etwas verborgen. Das alarmierte nur noch mehr. Denn sie waren ja irgendwo hier. Aber wo? Als wäre man in einen Traum geraten und verstünde selbst, dass es ein Traum ist, dass es so in Wirklichkeit nicht sein kann, dass hier etwas nicht stimmt, etwas gestört ist, verzerrt, dass man nur um die Ecke schauen braucht, hinter den Baum, in das Schaufenster, und alles findet seinen Platz, klärt sich. Noch etwas störte ganz besonders, fügte dem Ganzen eine besondere Unwirklichkeit hinzu. Artem ließ aus seiner Seite das Fenster herunter. »Was stimmt hier nicht?« überlegte er. »Was stört mich?« Die Vögel, das Vogelgeschrei in den Bäumen, lautstark und unermüdlich. Die Vögel konnten weiterschreien, die morgendliche Stille füllen, diese ganze Leere ignorieren. Sie hatte man vergessen zu warnen. Ihnen hatte man nichts gesagt. Stadt der Vögel, dachte Artem und schloss das Fenster. Vor der Straßensperre bremsten sie ab. Es war still, aber man konnte spüren, dass jemand da war. Ein junger Soldat trat heraus, fragte nach der Parole, überprüfte die Ausweise, fand nichts, wo er hätte einhaken können, ließ sie fahren und verschwand schnell wieder hinter den Betonblöcken. Der sonnenüberflutete Platz, die langgestreckte, gleißende Hauptstraße, der Park, der Fluss. Sie überquerten die Brücke, bogen in eine Seitenstraße ab, fuhren durch alte Gassen aus der Stadt hinaus. Die menschenleere Stadt glich einem leeren Musikinstrumentenkoffer, sperrangelweit geöffnet, deplatziert. »Schön, so ohne Menschen«, sagte Softie. »Ohne Menschen gibt's nicht«, widersprach Artem. Sogar der Bahnhof war leer, als ob außer ihnen und den Soldaten an den Straßensperren alle die Stadt verlassen hätten. Komisch, dachte Artem. Im letzten halben Jahr bin ich bestimmt 100 Mal durch diese Gassen gefahren, habe jemanden weggebracht, bin mit etwas wiedergekommen und habe nie bemerkt, wie viele leere Häuser es hier gibt. Dunkle Fenster, undurchsichtig. Normalerweise bemerkt man das nicht. Normalerweise macht die Anwesenheit von Passanten all das lebendig. Aber wenn niemand auf den Straßen ist und es niemanden gibt, den man nach dem Weg oder um Rat fragen könnte, wird klar, dass hier niemand lebt und niemand mehr leben wird. Und gut so. Sie passierten noch ein paar Straßensperren, stoppten, man beäugte sich, wechselte ein paar Sätze. Es war ein heißer Morgen, der Sommer ging verschwenderisch zu Ende. Hinter dem Licht und der bitteren Luft fühlte man den Herbst. Man konnte scharf und tief einatmen und diese Spur von Kälte, Abkühlung spüren. Die süßen und traurigen Tage des Gleichgewichts, wenn die Unausweichlichkeit der Kälte und die Gesetzmäßigkeit des Todes einem ganz akut und gerecht erscheinen. Sie fuhren auf der Kiewer Landstraße, bogen in ein Dorf ab, rumpelten über einen Bahnübergang, verirrten sich. Das Navi führte sie in die Irre. Es gab niemanden, den sie nach dem Weg hätten fragen können. Softie fuhr durch die verschlafenen Sträßchen im Kreis. Schließlich hielt er irgendwo zwischen dem Friedhof und dem Schulsportplatz, begann zu schimpfen, stieg aus und steckte sich eine Zigarette an. Artem stieg ebenfalls aus. Auf dem Schulsportplatz herrschte eine düstere Atmosphäre. Der Friedhof wirkte heimeliger. Sie lauschten dem Wind, blickten in die Bäume. »Ich kann den Spätsommer nicht leiden«, sagte Softie. »Warum das?« »Die Hoffnungslosigkeit, Herbst, Schule, die Erwachsenen. Jedes Jahr bist du ihnen ähnlicher.« »Scheiße.« »Was ist das überhaupt für eine Familie?« fragte Artem. 5 Kinder. Das älteste ist 15. Wie alt die anderen sind, wissen sie selbst nicht. Keine Eltern. Irgendwelche entfernte Verwandte haben angerufen und gebeten, ihnen etwas zu bringen.« »Und wie leben die?« »Gott weiß wie. Unglücklich wahrscheinlich.« »Genau. Wie alt bist du?« 35, antwortete Softie erstaunt. Das Alter war das Letzte, wonach in letzter Zeit gefragt wurde. »Bist in diesem letzten halben Jahr gealtert, als hättest du auf der Straße gelebt?« »Ich hätte lieber auf der Straße gelebt«, sagte Softie und warf die Kippe weg. Sie setzten sich in den Wagen und suchten weiter, fanden das Haus auf der anderen Seite hinter der Schule. Eine Straße gab es nicht, nur eine Piste aus Ziegelschotter und Bauschutt. Das Gebäude erwies sich als 2-stöckige Backsteinbaracke. In den beiden äußeren Fenstern im Erdgeschoss glänzte demonstrativ Doppelglas, die übrigen Rahmen waren alt, ungestrichen. Einige Fenster mit Folie überzogen, die Balkone offen und zugemüllt, vom Dach strebten Antennen auf. Satellitenschüsseln gab es nicht. An der Seite dreuten in den Boden gerammte Stangen, an denen Wäsche trocknete. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, wuchsen dichte, giftige Sträucher, die, wie es schien, nur kurz Pause machten, bevor sie alles hier verschlingen würden. Zwischen den Hauseingängen, direkt unter den Fenstern, stand ein in die Erde gegrabener Tisch, dazu ein uraltes Sofa und ein paar Stühle. Das Haus, die gewaschene Kinderkleidung an der Leine, der Tisch mit dem Sofa, alles erinnerte an die Kulissen eines Stücks über unglückliche Liebe. Nach der Aufführung wollte man so schnell wie möglich weg. Und dann saßen da noch, auf dem Sofa, den Stühlen und Hockern, einander auf dem Schoß, Kinder. 10 Kinder. Oder 12. Saßen da und blickten die Fremden an. Softie und Artem stoppten, ließen die Scheiben herunter, schwiegen und starrten zurück. Aber anders als die Kinder mussten sie ja wieder nach Hause, also öffnete Softie die Tür, sprang schwer auf die Erde, umrundete den Bus und trat zu den Kindern. Artem folgte ihm. »Dascha!« bellte Softie. Dascha saß in der Mitte. Die anderen, kleineren, scharten sich um sie. Sie war groß gewachsen, hatte blond gefärbte Haare, trug ein grünes, ärmelloses Shirt, helle Jeans, rosa Turnschuhe. Die Kleider hatte sie sich wohl kaum selbst ausgesucht. Sie hingen an ihr wie Gefängniskleidung an einem Insassen, der seine Flucht plant. Die anderen Kinder waren genauso buntscheckig angezogen. »Habt ihr einen Second-Hand-Laden ausgeraubt?«, fragte Softie. Die Kinder antworteten nicht. Auch Dascha schwieg. »Du bist also Dascha?«, fragte Softie nochmal. »Ja.« »Sind irgendwelche Erwachsenen zu Hause?« »Die Erwachsenen sind alle bei der Arbeit.« »Heute ist Feiertag«, erinnerte Softie. »Soll ich was ausrichten?«, fragte Dascha, ohne darauf einzugehen. Wir haben euch humanitäre Hilfe gebracht. Freunde von Kolja haben darum gebeten. Kennst du Kolja? Nein. Wo sollen wir ausladen? Einfach hier. Dascha stand auf, schüttelte die Kleinen von den Knien, kam hinter dem Tisch hervor und trat näher. Stand da und musterte Softie. Bot nicht an zu helfen. Softie hielt es nicht mehr aus, ging zum Auto, öffnete den Kofferraum, fing an auszuladen. Artem half ihm. Sie nahmen die Kartons, stellten sie Dascha vor die Füße, luden schweigend alles aus. »Hier sind Konserven«, wieder hielt Softie es als erster nicht mehr aus. »Hier verschiedene Graupen, hier Kindernahrung, hier Pampers.«
»Wozu Pampers?«
»Es hieß, hier sind Kinder, also habe ich Pampers eingepackt.«
»Kaufen Sie für Ihre Kinder etwa auch Pampers?« fragte Dascha.
»Nehmt ihr sie jetzt oder nicht?« regte sich Softie auf.
»Lieber nicht«, bat Dascha.
Softie nahm schweigend die zwei Kartons mit Pampers und warf sie wütend zurück in den Bus. »Alles?« fragte er Dascha.
»Alles«, antwortete die.
»Willst du nachschauen, was in den Kartons ist?«
»Nein, danke.«
»Wartet«, sagte Artem. »Wir brauchen noch ein Foto als Nachweis.«
»Wo soll ich mich hinstellen?« fragte Dascha.
»Bleib einfach stehen.« Sie stand hinter den Kartons, umringt von den Kindern wie Schneewittchen von ihren Zwergen. Nachdem sie das Foto gemacht hatten, fuhren sie los. Unterwegs schwiegen sie, mochten nicht reden.
»Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen«, sagte Artem.
»Die leere Stadt, Kinder, die um Konserven betteln.« »Sie betteln nicht.« »Okay, stimmt vielleicht.« »Stimmt, vielleicht. Stimmt total, das weißt du doch. Es gibt Wichtigeres im Leben als Konserven. Zum Beispiel?« »Zum Beispiel das Gefühl von Würde.« »Im Second-Hand-Shop einkaufen und dabei Würde bewahren funktioniert nicht immer.«
»Bei denen schon.«
Artem holte sein Telefon hervor, fand das Foto. Ganz jung, ganz arm. Die Backsteinmauer der Baracke im Rücken, rechts und links hängen die Türen aus den Angeln. Spitzbübische, eindringliche Kinderaugen um sie herum. Sie schauen in die Zukunft, sehen irgendwas. Etwas, was man nicht erkennen kann, wenn man sich nicht an ihre Stelle versetzt. Etwas lang Andauerndes, Kompliziertes, voll Schmerz, voll Freude. Etwas, an dem man andere nicht teilhaben lässt. Etwas, dem man nicht entgehen kann. Etwas, das nicht froh macht, das aber auch keine Angst einjagt.
Constanze Becker und Janus Torp mit zwei Erzählungen von Serhii Schadan aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten« in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Kooperation von MDR Kultur und NDR Kultur. Sie finden alle Folgen auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Bundesaußenminister Wadephul trifft sich heute mit seinen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich in Genf. Dort wollen sie dem iranischen Außenminister Araghchi über das Atomprogramm des Landes verhandeln. In der ARD sagte Wadephul, man wolle noch einmal einen intensiven Versuch unternehmen, den Iran zum Einlenken zu bewegen.
Wenn es eine ernsthafte und transparente Bereitschaft des Iran geben wird, darauf zu verzichten, dann gibt es eine wirkliche Chance, eine weitere Eskalation dieses Krieges zu verhindern. Und dafür ist jedes Gespräch sinnvoll. Und deswegen führe ich das gemeinsam mit meinen Kollegen sehr gerne in Genf und hoffe, dass wir einen Erfolg haben, denn Gespräche sind immer besser als weitere kriegerische Auseinandersetzungen.
Bundesaußenminister Wadephul. Auch Bundeskanzler Merz versucht, Einfluss auf die Konfliktparteien zu nehmen. In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu mahnte